Stellen Sie sich vor, Sie würden zum ersten Mal eine Bibel in die Hand gedrückt kriegen. Dann würden Sie wahrscheinlich den Text lesen, den ich Ihnen jetzt vorlese. Ein Buch schlägt man ganz vorne auf und beginnt vorne zu lesen. Ich lese 1. Mose 1, den Bericht, wie Gott unsere Welt erschaffen hat. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war zunächst noch leer und öde. Dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser. Und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Da sprach Gott: Licht soll entstehen. Und das Licht strahlte auf. Und Gott sah das Licht an. Es war gut. Da trennte Gott das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit nannte er Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag. Dann sprach Gott: Im Wasser soll ein Gewölbe entstehen, eine Scheidewand zwischen den Wassermassen. So geschah es. Gott machte ein Gewölbe und trennte so das Wasser unter dem Gewölbe von dem Wasser, das darüber war. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen, der zweite Tag. Dann sprach Gott: Das Wasser unter dem Himmelsgewölbe soll sich alles an einer Stelle sammeln, damit das Land hervortritt. So geschah es. Und Gott nannte das Land Erde und die Sammlung des Wassers nannte er Meer. Und Gott sah das alles an. Es war gut. Dann sprach Gott: Die Erde lasse frisches Grün aufsprießen, Pflanzen und Bäume jeder Art, die Samen und samenhaltige Früchte tragen. So geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor, Pflanzen jeder Art mit ihren Samen und alle Arten von Bäumen und samenhaltige Früchte. Und Gott sah das alles an. Es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der dritte Tag. Dann sprach Gott: Am Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander scheiden, leuchtende Zeichen, um die Zeiten zu bestimmen, Tage und Feste und Jahre. Sie sollen am Himmelsgewölbe leuchten, damit sie der Erde Licht geben. So geschah es. Gott machte zwei große Lichter, ein größeres, das den Tag beherrscht, und ein kleineres für die Nacht. Dazu auch das ganze Heer der Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie der Erde Licht geben, den Tag und die Nacht regieren und Licht und Dunkelheit voneinander scheiden. Und Gott sah das alles an. Es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der vierte Tag. Dann sprach Gott: Das Wasser soll von Leben wimmeln und in der Luft sollen Vögel fliegen. So schuf Gott die Seeungeheuer und alle Arten von Wassertieren, ebenso jede Art von Vögeln und geflügelten Tieren. Und Gott sah das alles an. Es war gut. Und Gott segnete seine Geschöpfe und sagte: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Meere. Und ihr Vögel, vermehrt euch auf der Erde. Es wurde Abend und wieder Morgen, der fünfte Tag. Dann sprach Gott: Die Erde soll Leben hervorbringen, alle Arten von Vieh und wilden Tieren und alles, was auf der Erde kriecht. So geschah es. Gott machte die wilden Tiere und das Vieh und alles, was auf dem Boden kriecht, alle die verschiedenen Arten. Und Gott sah das alles an. Es war gut. Dann sprach Gott: Nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Weiter sagte Gott zu den Menschen: Als Nahrung gebe ich euch die Samen der Pflanzen und die Früchte, die an den Bäumen wachsen, überall auf der ganzen Erde. Den Landtieren aber und den Vögeln und allem, was auf dem Boden kriecht, allen Geschöpfen, die den Lebenshauch in sich tragen, weise ich Gräser und Blätter als Nahrung zu. So geschah es. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und sah, es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag. So entstanden Himmel und Erde mit allem, was lebt. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von aller seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte.
Es ist gut, wenn wir wieder einmal den Bericht über die Schöpfung des Himmels und der Erde hören. Es gibt so Bibelabschnitte, die denkt man, die kennt man einfach. Und wenn man dann mal darüber nachdenkt, dann habe ich das letzte Mal gelesen, dann ist es manchmal oft einige Jahre her. Und das mit den Jahren ist ja so eine Sache. Inge hat mir ein unverblümtes Kompliment gemacht. Sie hat mich um 4 Jahre verjüngt. Ja, vielen Dank. Ich muss offenbar so einen frischen Eindruck auf dich machen, dass du gedacht hast, das kann nicht sein, dass der 4 Jahre älter ist. Aber vielen Dank. Ich habe nicht einmal daran gedacht, dass das diese Woche ja war. Die Zeit läuft so schnell. Gestern war ja der erste Tag, der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Sie werden dann noch sehen, warum wir diesen Schöpfungsbericht gelesen haben. Dieser Tag wurde 1889 vom Internationalen Sozialistenkongress zum Kampftag der Arbeiter erklärt. Wir haben heute diesen Leuten sehr viel zu verdanken. Ich denke, das unterschätzt man, und wenn es einem gut geht, belächelt man vielleicht diesen 1. Mai und die dahin springen. Und wir vergessen, dass viele unserer vorteilhaften Arbeitsbedingungen, die wir haben, wir dieser Bewegung schlussendlich zu verdanken haben. Weil es uns heute recht gut geht, verlor diese Bewegung an Kampfgeist. Die Feiern werden kaum mehr besucht. Viel lieber genießt man diesen zusätzlichen Freitag und hofft jedes Jahr, dass der 1. Mai nicht auf einen Samstag oder Sonntag fällt, weil man dann viele eh frei haben. Doch möchte ich den gestrigen Tag zum Anlass nehmen, damit wir uns über die Bedeutung der Arbeit Gedanken machen und das, was die Bibel dazu sagt. Wir alle sind ja irgendwie in einem Arbeitsprozess drin oder waren da drin. Und Arbeit, das ist ja eigentlich die Beschäftigung, die uns am meisten in Beschlag nimmt in unserem Leben. Von daher ist es gar nicht schlecht, wenn wir uns einmal auch von der Bibel her darüber Gedanken machen. Ich möchte das in 3 Gedankengängen tun. Das erste ist, die Arbeit würdigt den Menschen. Das zweite, die Arbeit, die den Menschen knechtet. Und als drittes noch so 3 Gedanken zum Arbeiten als Christen. Unsere Gesellschaft lernte in den letzten Jahren die Arbeit wieder neu schätzen. In einer Zeit, in der die Arbeitslosigkeit aufgrund von Wirtschaftsflauten, von Restrukturierungen, von Gewinnmaximierung zunimmt, ist jeder froh, wenn er noch einigermaßen einen sicheren Arbeitsplatz hat. Früher hat man ja gesagt, ja, die nichts gelernt haben oder die nicht fleißig sind. Und heute wissen wir, dass es eigentlich kaum eine Branche gibt, wo man sagen kann, ich habe einen sicheren Job. Nicht einmal mehr auf unseren Ämtern, auch der Schutz unserer Beamten wurde mit den Jahren immer zurückgestuft, dass sogar ein Beamter nicht mehr sagen kann, ich habe mein Gehalt bis zu meiner Pensionierung, sondern auch er muss damit rechnen, dass der Staat restrukturiert und er entsorgt oder versetzt wird. Es gibt den sicheren Arbeitsplatz nicht mehr. Und obwohl uns die Arbeit oft zur Last wird und wir uns nach den Ferien sehnen und uns darauf freuen, oder die, die etwas älter sind, sich freuen auf den Tag der Pensionierung, dürfen wir bei all dem nicht übersehen, wie bedeutungsvoll Arbeit für unser Leben ist. Es gibt sogar in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die die Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 verabschiedeten, im Artikel 23 Absatz 1 folgende interessante Aussage. Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Arbeiten können ist also ein offiziell anerkanntes Menschenrecht. Gaston Herzog de Lévy sagte einmal, Langeweile ist eine Krankheit. Die Arbeit ist ihr Heilmittel. Das Vergnügen ist nur ein Linderungsmittel. Also er sagt, die Arbeit ist viel wichtiger als Vergnügungen. Vielleicht ist das etwas, was unsere vergnügungssüchtige Kultur vielleicht wieder einmal neu hören muss, dass das Leben nicht einfach im Vergnügen sich erschöpfen sollte. Martin Luther meinte sogar, der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Fliegen. Tatsächlich hat Martin Luther gar nicht so Unrecht. Denn die Arbeit war vor der Sünde da. Im Paradies war der Mensch nicht arbeitslos. Gott gab dem Menschen eine wichtige Aufgabe. Wir haben das gehört. Deshalb der Schöpfungsbericht. Seid fruchtbar und vermehret euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz, als verwaltet die Erde. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Gott hat dem Menschen eine Verantwortung übertragen. Er soll die Welt verwalten. Die Aufgabe unterscheidet, also diese Aufgabe unterscheidet das Paradies und den Garten Eden vom Schlaraffenland. Die Leute stellen sich das Paradies immer vor wie das Schlaraffenland. Da liegt man und da wachsen einem die Früchte in den Mund. Weit gefehlt. Paradies und Garten Eden sind kein Schlaraffenland. Da wird gearbeitet. Da wird das erfüllt, was Gott als Auftrag gegeben hat. Die Bestimmung des Menschen kommt hier zum Tragen. Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Er hat eine ganz konkrete Aufgabe erhalten. Die Bestimmung des Menschen ist nicht, dass er einfach in den Tag hineinlebt und das Leben vertrödelt. Nein, er hat eine Aufgabe bekommen. Als Menschen sind wir eben ganz und gar Ebenbilder Gottes. Denn Gott selbst ist kein untätiger Gott, das haben wir gesehen. Er hat die Welt geschaffen in 6 Tagen. Am 7. Tag hat er geruht. Damit hat sich Gott, der Schöpfer, so wie das auch Leute gerne Es gibt auch Leute, die das behaupten, Gott hätte sich dann zur Ruhe gesetzt und hätte dann mit der Schöpfung eigentlich nichts mehr zu tun. Das stimmt nicht. Gott ist immer noch am Wirken. Er arbeitet immer noch. Jesus sagte, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Gott ist am Wirken. Er arbeitet. Interessant finde ich auch, dass wir selbst in der Ewigkeit nicht untätig sein werden. Wir werden auch im Himmel Aufgaben zu erfüllen haben. Gott unterlief bei der Schöpfung kein Fehler. Als er uns mit einer Aufgabe betraute, dass er sagen muss, oh, da habe ich eine fundamentale Fehlüberlegung gemacht, dass ich dem Menschen eine Aufgabe übertragen habe. Natürlich, im Himmel soll er nichts mehr tun, da soll er rumliegen und rumhängen. Dann soll er so einfach easy going machen. Nein, Gott hat keinen Fehler gemacht. Bei der Schöpfung haben wir gesehen, er hat sie angesehen und hat gesagt, es ist alles sehr gut. Alles, was uns, und das finde ich das als Christen etwas ganz Wichtiges, dass wir das immer im Hinterkopf haben. Alles, was Gott geschaffen hat bei der Schöpfung. Alle Grundprinzipien, die er angeordnet hat, auch für unser Menschsein, wird ihm in der Ewigkeit nicht aufgehoben. Sondern sie wird vollkommen gemacht. Wenn Gott uns von Anbeginn als Menschen geschaffen hat, damit wir wirken und Verantwortung übernehmen, dass wir eine Aufgabe erfüllen, dann wird er uns in der Herrlichkeit eine Aufgabe geben. Das gehört zum Menschsein. Das gehört zur Ebenbildlichkeit. Gott hebt das nicht auf. Er hat keinen Fehler gemacht, den er nun korrigieren müsste. Den Fehler haben wir gemacht. Mit der Sünde, nicht er. Nein, wir werden arbeiten im Himmel. Schluss der Offenbarung, wo das neue Jerusalem beschrieben wird, heißt es, es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Wir werden immer und ewig mit Gott zusammen regieren. Frag mich nicht über was das Regieren beinhaltet, aber wir werden tätig sein. Wir werden eine Aufgabe bekommen, oder? Wenn Jesus das Gleichnis erzählt von den Verwaltern, denen er bestimmten Betrag übergeben hat. Und dann haben sie mit dem gewuchert. Der eine hat alles vergraben und hat nichts damit gemacht. Und die anderen hat Gott belohnt, hat dieser Herr belohnt und gesagt, weil du treu gewesen bist, in dem werde ich dir 10 Städte zur Verwaltung übergeben. Das heißt, auch hier stützt Jesus den Gedanken in dieser Erzählung, dass wir in der Herrlichkeit Aufgaben zugewiesen bekommen. Da werden wir nicht einfach rumhängen. Es würde uns vermutlich auch langweilig werden. Wir werden also nicht, wie oft der Eindruck erweckt wird, die ganze Zeit damit verbringen, Anbetungslieder zu singen. Das ist für die, die nicht gern singen, keine himmlische Vorstellung. Sondern für die ist das eine grauenhafte Vorstellung, immer zu singen. Nicht alle Menschen singen gern. Nein, wir werden auch singen. Wir werden Gott auch anbeten mit Liedern. Aber wir werden auch Aufgaben zu erfüllen haben in der Herrlichkeit. Das gehört zu unserem Menschsein, das wird nicht aufgehoben im Himmel. Es ist doch sehr erfreulich, dass die Menschenrechte der Schöpfungsordnung im Grunde genommen Recht geben. Dieses Menschenrecht sagt nichts anderes, als dass Arbeit mit der Bestimmung des Menschen zusammenhängt. Und deshalb soll der Mensch arbeiten können, weil das seinem Wesen entspricht. Das haben sie erkannt, ob sie sich auf dem Schöpfungsbericht abgestützt haben oder nicht. Aber es ist ein Prinzip, das man offenbar erkannte. Dass wir arbeiten, ist also ganz normal und entspricht unsere Ebenbildlichkeit Gottes. Deshalb wird Müßiggang und Faulheit in der Bibel angeprangert. Salomo schickt die Faulen zu den Ameisen. Zieh dir die Ameisen an, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihr, damit du weise wirst. Sie hat keine Aufseher und keinen Antreiber. Und doch sorgt sie im Sommer für ihre Nahrung und sammelt zur Erntezeit ihre Vorräte. Auch Paulus nahm kein Blatt vor den Mund, als er feststellte, dass es Christen gibt, die gering über die Arbeit dachten und Arbeit gering schätzten. Klipp und klar sagt er ihnen, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Nun höre ich, dass es einige unter euch gibt, die ein ungeregeltes Leben führen. Sie arbeiten nicht, sondern treiben sich unnütz herum. Ich ermahne sie im Namen des Herrn Jesus Christus mit allem Nachdruck, dass sie einer geregelten Arbeit nachgehen und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Da gab es offenbar Christen, die sind rumgehängt. Die waren nicht in dem Sinn arbeitslos wie wir heute, dass man gerne Arbeit hätte, aber man bekommt keine. Sondern sind rumgehängt. Die hatten offenbar irgendwie so eine Überzeugung, es ist ja alles nicht so wichtig in dieser Welt. Wichtiger ist der Himmel und da brauche ich nicht arbeiten. Dann nehme ich dann die lieben Christen noch ernähren. Ohne dass ich arbeiten muss, ist das ganz nett. Ist das wie Himmel auf der Erde. Aber da hat nicht verstanden, was der Himmel ist. Weil dort wird er arbeiten. Weil die Arbeit schöpfungsgemäß zu uns gehört, sind vermutlich viele Arbeitstherapien erfolgreich. Weil Menschen hier zu ihrer Bestimmung zurückfinden. Oft Menschen, die auch in Süchte abgekleidet sind, die kann man und versucht man wieder auch durch Arbeit wieder einzugliedern. Und sie finden oft durch diesen Prozess wieder zu sich selbst als Menschen. Weil Arbeit, entdecken sie dann, würdigt sie. Man hat auch Programme für Arbeitslose entwickelt in Staaten. Da hat man Arbeitslose wieder in Arbeitsprozesse einbezogen und es war dann nicht das Gehalt. Sie haben nicht viel verdient, aber sie haben wieder Tritt gefasst im Leben. Viele Familien sind kaputt gegangen wegen Arbeitslosigkeit. Der Evangelist Samuel Keller wurde auf einem Rittergut von einer vornehmen Dame gefragt, ob er ihr helfen könnte, damit sie zur rechten Freude an Christus käme. Sagt Samuel Keller, was Ihnen fehlt? Ihnen fehlt die Küchenschürze. Binden Sie die um und arbeiten Sie fleißig von morgens bis abends. Die Dame folgte dem Rat und von da an ging es ihr wesentlich besser. Ein Mensch würdigt man, indem man ihm Arbeit gibt. Nun, was sollen Geschwister tun, die unter uns sind und keine Arbeit haben, die arbeitslos sind, die arbeiten möchten, aber keine finden? Möchte ich drei Dinge sagen. Erstens, genieße mal die erste Zeit der Arbeitslosigkeit. Mach dir eine Zeit, wo du sagst, jetzt genieße ich einmal ein, zwei Monate diese Zeit, dass ich nicht unter diesem Stress der Arbeit stehe. Aber dann, wenn diese Zeit durch ist, dann beginne dein Leben zu regeln. Führe ein geregeltes Leben. Wisse am Abend, wenn du ins Bett gehst, wann du am Morgen aufstehst. Überlege, was du an diesem Tag machen wirst. Und als drittes, suche sinnvolle Aufgaben, die du wahrnehmen kannst. Denn nicht nur die Arbeit, die bezahlt wird über einen Lohn, ist Arbeit. Sondern das, was ich tue, den Tag hindurch, was sinnvoll ist, ist auch Arbeit. Da müssen wir vielleicht dann lernen, umzudenken. Ich kann einem Nachbarn oder Freunden helfen. Ich kann kranke Menschen besuchen. Ich kann Aufgaben im Reich Gottes wahrnehmen. Ich kann mir Gebetszeiten festlegen, das konnte ich vielleicht früher nicht, dass ich sage, von 11 bis 12 nehme ich mir Zeit fürs Gebet. Wie auch immer, Plane deinen Tag, regle dein Leben. Und ich habe oft beobachtet, Menschen, die arbeitslos werden, wenn sie sich gehen lassen. Kürzlich war ich einmal an einer Veranstaltung, kam immer ein junger Mann. Immer sehr gepflegt. Hatte einen guten Job. Jetzt hat er den Job verloren. Als ich ihn letztes Mal sah, als er kam, war er unrasiert. Ich bin auch manchmal unrasiert. Aber das war für mich so etwas, wie etwas Klassisches, die Gefahr, dass wir uns dann gehen lassen. Ich sage nicht, ich wäre besser, wenn ich keine Arbeit hätte. Ich sage nur, auf was wir sehen müssen, wenn wir keine geregelte Arbeit mehr haben, dann müssen wir ganz gezielt unseren Alltag regeln. Das gilt übrigens auch für Pensionierte. Pensionierte haben ja nie Zeit. Ich weiß das. Das ist wie in den Ferien. In den Ferien geht es mir auch so. Da haben wir nie Zeit. Warum? Man plant nicht. Man lebt in den Tag hinein. Und als Pensionierte, das darf man ja auch. Ich habe nichts dagegen. Ich sage nicht, ihr habt dann das Leben lang gearbeitet. Ich sage nur, das Problem liegt oft darin, dass wir dann nicht mehr so das Leben so organisieren, wie wir es vorher hatten. Deshalb haben wir den Eindruck, wir hätten weniger Zeit, obwohl wir genau gleich viel Zeit haben. Man darf natürlich, nicht, dass ihr mich falsch versteht, wenn man pensioniert ist, darf man das auch genießen. Man hat lange gearbeitet. Ich werde ja hoffentlich auch mal pensioniert. Wobei, das weiß man ja heute nicht mehr, wann man pensioniert wird. Vielleicht werde ich da mal mit 80 pensioniert. Wer weiß, wie das weitergeht mit unseren Abstimmungen. Arbeit, die Menschen knechtet. Obwohl die Arbeit den Menschen würdigt und es der Ebenbildlichkeit Gottes entspricht, wurde die richtige Haltung zur Arbeit durch den Sündenfall zerstört. Das führte auch dazu, dass der Kampftag, dieser 1. Mai, notwendig wurde. Was Gott schöpfungsgemäß in uns hineingelegt hat, wurde durch die Sünde pervertiert und viele Auswüchse sind entstanden. Selbst die Arbeit wurde schwieriger, das kennen wir ja, was Gott dem Adam sagte, dass im Schweiße seines Angesichts nun das tägliche Brot zu erarbeiten hat. An dieser Erschwernis tragen wir bis heute, die Folgen der Sünde lastet auf uns und kostet uns viel Aufwand, für den Lebensunterhalt zu sorgen. Auch dann, wenn wir an Jesus glauben, ist das leider nicht vorbei. Das wird sich erst in der Ewigkeit grundlegend ändern. Weil nun die Arbeit durch die Sünde pervertiert wurde, gibt es Auswüchse, die unsere Gesellschaft belasten. Ein großes Problem in unserer Kultur ist, dass wir die Arbeit verherrlichen. Dass die Arbeit das Höchste wird. In einem Buch über die Arbeitswelt las ich, Arbeit ist längst nicht mehr das halbe Leben, sondern das ganze Leben. Und ohne sie ist man nichts. Aus dieser sinn- und identitätsstiftenden Funktion bekommt die Arbeit Wirkungen zugewiesen, die vor nicht allzu langer Zeit noch von anderen zusammenhängen und Beschäftigungen ausging, von der Familie, von dem Gemeindewesen, der Religion, oder sie wurde durch Sport und Hobby erzeugt. Da sieht man, in anderen Kulturen wird man zum Teil überhaupt nicht nach dem Beruf gefragt, sondern man wird danach gefragt, wie viele Kinder hast du? Was machst du am liebsten? Bei uns, in unserer Kultur, ist eine der ersten Fragen, was arbeitest du? Was ist dein Job? Und wenn ich das mal weiß, dann habe ich den Eindruck, jetzt weiß ich, wer ich vor mir habe. Jetzt weiß ich, was er arbeitet. Das ist nicht in allen Völkern so. Das ist bei uns so. Die Arbeit verselbstständigt sich zu einem Götzen, von dem der Mensch seinen Wert definiert. Die Arbeit, der Erfolg wird zum Ziel und zum Inhalt und zum Halt im Leben. Der Wechsel von Ruhe und Arbeit, den Gott einführte, findet kaum mehr Beachtung. Alles wird dem offenbar erstrebenswerten Ziel unterworfen, reich und einflussreich zu sein. So kann der Teufel die Menschen auch davon abhalten, sich über die wesentlichen Fragen des Lebens Gedanken zu machen. Die haben gar keine Zeit mehr. Es fehlt uns die Zeit, weil man nach einer Arbeitswoche so ausgelaugt und kaputt ist, dass man schon sehr gläubig sein muss, dass man am Sonntagmorgen aufsteht und in die Kirche geht. Die Leute sind einfach zum Teil wirklich kaputt. Dann ist es ja nicht nur die Arbeit, dann ist es auch noch die Freizeit, die man ja auch noch durchgestylt hat und durchgeplant hat. Und wenn man das ganze Freizeitprogramm durch hat und den ganzen Job durch, dann ist man Ende der Woche einfach kaputt. Da muss man noch Kurse besuchen, damit man auf Trab bleibt in der Firma. Wir sind in so einem Druck in unserer Gesellschaft, dass wir uns oft nicht wundern müssen, warum die Menschen keine Zeit mehr haben, über das Leben nachzudenken. Und uns Christen beeinflusst diese Entwicklung natürlich auch. Wir können uns hier nicht einfach entziehen. Aber es ist eine große Hilfe, wenn wir den Blick für das wahre Verhältnis und für die wahren Verhältnisse behalten und das Ziel unseres Lebens nicht aus den Augen verlieren. Was Paulus dem Timotheus schrieb, kann uns helfen, in der Zielgeraden zu bleiben. Er sagt, haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen und unvernünftigen und schändlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Vielleicht ist es wichtig, wenn alle, die erfolgreich im Berufsleben stehen, das ist ja gut, ich habe also gar nichts dagegen, wenn jemand Erfolg hat. Aber vielleicht ist es wichtig, wenn er gerade diesen Abschnitt, den Paulus hier sagt, 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 7 bis 10, in seine Agenda hineinlegt, in seinen Terminkalender als Buchzeichen. Und immer wieder mal liest, bei den wichtigen Terminen, was hast du in die Welt gebracht? Nichts. Was wirst du herausnehmen? Nichts. Einfach das immer wieder vor Augen haben, immer wieder wiederholt sehen. Mach doch das. Gerade die von denen viel gefordert wird im Beruf, dass sie in der Zielgeraden bleibt, dass sie nie vergessen, was es wirklich geht in unserem Leben. Eine kleine Geschichte eines glücklichen Fischers, die ich schon mal erzählt habe, kann uns ein Spiegel vorhalten, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Das ist ein Fischer am Strand, am Meer und überblickt das Meer und genießt den Ausblick. Da kommt ein Tourist aus dem Westen, sagt zu ihm, warum er nicht einen Kredit aufnehme. Er könnte sich einen Motor kaufen für sein Schiff. Dann könnte er zweimal ausfahren, könnte das Doppelte einbringen. Wenn er das eingebracht hätte und gut verkauft, dann könnte er sogar einen eigenen Kutter kaufen. Mit dem könnte er viermal Fischzug machen, das Meer viel besser nutzen. Und wenn das gut läuft, dann könnte er einen zweiten Kutter kaufen, könnte Angestellte anstellen. Ja, er könnte sogar schlussendlich 3-4 Kutter haben, ein Geschäft, das täglich verkauft. Er könnte sogar eine Fabrik bauen schlussendlich, wo Konserven fabriziert werden. Und der Tourist konnte fast nicht mehr, ihm wurde fast schwindig, hatte Tränen in den Augen. Einfach bei den Aussichten, die dieser Mann hier am Meer sitzend hätte, wenn er es begreifen würde. Und dann sagt dieser Fischer, ja, und dann? Ja, und dann, sagt der Tourist, dann können Sie den ganzen Tag sitzen und glücklich aufs Meer hinausblicken. Dann guckt ihn der Fischer ganz verdattert an und sagt, aber das tue ich doch jetzt schon. Manchmal sind wir so verrückt in unserer Gesellschaft. Wir arbeiten und arbeiten, wie wenn wir wir arbeiten ja auf die Halde. So sagte schon ein Dichter, Alexander Pope, wobei schon etwas früher, der hat etwas früher gelebt. Solange wir jung sind, arbeiten wir wie die Sklaven, um uns etwas zu schaffen, wovon wir bequem leben könnten, wenn wir alt geworden sind. Und wenn wir alt sind, merken wir, dass es zu spät ist, so zu leben. Also wir sind so getrimmt, dass wir immer auf das leben, was noch kommt. Und wir vergessen zu leben, das, was wir jetzt sind. Das ist ein tiefes Problem in unserer Kultur. Und ich denke, dass wir Christen hier uns ernsthaft Gedanken machen müssen. Und nur noch zur Arbeit als Christen möchte ich noch drei Gedanken sagen. Arbeit ist nicht das Leben. Das Zweite, wir müssen nicht die Besten sein. Und das Reich Gottes hat Priorität. Als Christen müssen wir lernen, die richtige Wertschätzung zu haben. Unser Wert wird nicht an unserer beruflichen Stellung, an unserer Intelligenz und an unserem Reichtum gemessen. Wenigstens bei Gott nicht. Und wenn es Gott nicht so tut, sollten wir es auch nicht tun. Jakobus schreibt diesbezüglich eine treffende Anweisung an die Christen. Auch das wäre übrigens ein gutes Buchzeichen in die Agenda für alle. Wenn ein Bruder arm und unterdrückt ist, soll er sich damit rühmen, dass er bei Gott hoch angesehen ist. Wer dagegen reich und mächtig ist, soll sich bewusst sein, dass er Gott damit keinen Eindruck machen kann, denn wie eine Blume auf der Wiese wird er vergehen. Finde ich super. Das ist fast ein psychologischer Tipp, den uns die Bibel hier gibt. Er sagt, die armen Christen, und die gibt es. Die Bibel sagt nie, dass es keine armen Christen gibt. Sie sagt auch nie, dass es keine Reichen gibt. Sie sagt nur, wie man sich jeweils verhalten soll. Also wer arm ist, der soll nicht minderwertig von sich denken, weil er arm ist, sondern soll daran denken, was für ein Reichtum er hat, durch das er ein Kind Gottes ist. Und er soll sich seiner Würde als Kind Gottes bewusst sein. Und dass hier die Qualität seines Lebens liegt. Und der, der reich und mächtig ist, bei dem alle springen, der Pieps und Papp sagt und alle zucken zusammen, der soll wohl daran denken, dass Gott sich dadurch nicht beeindrucken lässt. Und er soll daran denken, dass alles, für das er geachtet wird von den Menschen, vergänglich ist und vergeht. Also, der Arme soll in die Höhe sehen, der Reiche in die Tiefe. Und beide sollen dabei sich bewusst sein, dass ihr Leben eigentlich allein darin besteht, dass sie Kinder Gottes sind. Dass sie dadurch eigentlich die Qualität des Lebens haben. Finde ich ein ganz, mache ich vielleicht selber mal ein Predigt drüber, muss ich jetzt aufhören. Aber das ist auch so ein Vers, den man in den Terminkalender legen kann. Zweitens, wir müssen nicht die Besten sein. Christen müssen in ihrem Beruf nicht die Besten sein. Ich höre immer wieder die Erwartung an Christen, wir müssen die Besten sein, das ist ein fertiger Blödsinn. Ist gar nicht möglich. Ich kann nicht immer der Beste sein. Es gibt halt auch Leute, die nicht Christen sind, die besser sind als ich. Es gibt Ärzte, die nicht Christen sind, die können 10-mal besser sein als Ärzte, die Christen sind. Das Christsein macht uns nicht zu den Besten der Welt. Das sollen dann die Christen sagen, die eben nicht solche Kapazitäten haben, die nicht zu den Besten gehören, sondern die sagen, ich bin nicht richtig Christ, wenn ich der Beste sein muss. Das kann einen unheimlichen Druck auf Christen ausüben, die eben nicht die Besten sind, weil sie es nicht besser können. Das ist überhaupt kein Anspruch, den die Bibel an uns stellt, dass wir überall, in jedem Beruf, den Christen ausüben, wir die Besten sein und die Erfolgreichsten sein müssen. Das steht nirgends geschrieben. Es gibt christliche Geschäftsleute, die sind erfolgreich, und es gibt christliche Geschäftsleute, die sind nicht erfolgreich. Es gibt christliche Geschäftsleute, die häufen ein Riesenvermögen, alle anderen machen bankrott. Sie sind weder bessere noch schlechtere Christen. Und achtet euch mal selber darauf, wenn ein Geschäftsmann, ein christlicher Geschäftsmann erfolgreich ist, dann denkt ihr doch im Hinterkopf, der steht vermutlich gut im Glauben, gutes Verhältnis zu Gott. Und einer, der keinen Erfolg hat, da denkt er, ja, hä? Der hat irgendwo noch so eine Sünde, die er versteckt. Wir haben sie noch nicht entdeckt. Aber würde er sie lassen, würde er Erfolg haben. Das ist ein fertiger Blödsinn, so etwas. Das lässt sich von der Bibel her überhaupt nicht stützen. Da denkt man nämlich ans Falsche. Und dann könnte man mit solchen Sachen, wie Jakobus hier sagt, überhaupt nichts mehr anfangen. Müsste man auch sagen, die Armen sind selber schuld, dass sie arm sind. Stimmt etwas im Glauben nicht? Sonst wären sie nicht arm und so weiter. Vielmehr ist es wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, in dem Umfeld, wo wir arbeiten, ehrlich, freundlich, zuverlässig, korrekt und fleißig zu sein. Einfach Menschen zu sein, die Christus ähnlicher werden. Das ist unsere Aufgabe, egal wo wir sind, egal in welcher Funktion, egal wie viel Autorität wir haben. Paulus empfiehlt Folgendes: Setzt euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, werden euch die Außenstehenden achten und ihr werdet niemand zur Last fallen. Noch als Drittes: Egal welchen Beruf wir ausüben, egal welche Verantwortung wir zu tragen haben, sei sie groß oder klein, eines gilt für alle gleichermaßen. Das sagte Jesus zu seinen Jüngern: Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Als Christen sollte uns nicht die eigene Arbeit im Vordergrund stehen, obwohl wir sie verrichten und gut verrichten. Als Christen sollte uns das Reich Gottes immer in besonderer Weise beschäftigen. Nur wenn wir diese Gesinnung haben, kann die Arbeit, die wir tun, im richtigen Verhältnis zu unserem Leben stehen. Warum nicht Zeit investieren, auch einmal geistlich sich weiterzubilden? Zum Beispiel, das machen ja viele von uns mit unseren BAO-Kursen oder auch einmal eine Kurzbibelschule besuchen. Warum einmal nicht Ferien für einen Missionseinsatz zur Verfügung stellen? Es müssen ja nicht alle Ferien sein. Warum nicht Verantwortung übernehmen, auch im Reich Gottes, eine Verantwortung, die wir wirklich ernst nehmen und nicht nur, wenn es mir dann geht? Kürzlich hat mir jemand gesagt, wo ich einen Termin abgemacht habe, der arbeitet mit in einer Arbeit. Und dann sagt er, ja, das geht dann schon, ich arbeite da ja freiwillig mit, dann kann ich da schon wegbleiben. So ganz egal, ob ich irgendwo freiwillig oder nicht freiwillig mitarbeite. Die Frage ist, ob ich zuverlässig mitarbeite oder nicht. Ob ich Verantwortung übernehme oder nicht. Und es ist wichtig, dass wir auch bereit sind als Christen, Verantwortungen zu übernehmen, die unser Leben scheinbar einschränken. Also nicht nach dem Motto, ja, wenn es dann noch geht, dann helfe ich dann da auch noch mit. Aber wenn ich dann da eine Schifffahrt machen kann, dann gehe ich lieber auf die Schifffahrt. Da war ich nämlich schon lange nicht mehr. Reich Gottes ernst zu nehmen heißt, auch zu verzichten. Heißt, die Prioritäten zu setzen und zu sagen, okay, dann mache ich halt das mal, diese Sache nicht, weil ich habe mich da verpflichtet, ich habe diese Verantwortung übernommen. Ich denke, wer so lebt, der wird erfahren, dass Gott segnet. Und manches, das wir dann denken, was wir verpasst hätten oder verpassen, was wir meinen zu verpassen, ist kein Verlust im Leben. Und wenn ich sogar mal eine Reise nicht tun konnte, weil ich irgendwie wegen der Gemeinde oder wegen einem Missionswerk da bleiben musste, Wisst ihr, im Himmel werdet ihr diese Reise nicht vermissen. Dann werdet ihr nie den Eindruck haben, ihr hättet auf dieser Welt irgendetwas verpasst, weil die Herrlichkeit viel, viel schöner ist. Ich sage nicht, man darf nichts unternehmen, dass ihr mich nicht falsch versteht. Aber ich will nur sagen, dass es Jesus ernst meint, mit dem Reich Gottes, nach dem Reich Gottes zu trachten. Und dass das heißt, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das tun sehr, sehr viele in unserer Gemeinde, sonst könnten wir gar nicht Gemeinde sein. Es wäre gar nicht möglich. Viele, viele in unserer Mitte haben Verantwortung übernommen, sind bereit zu verzichten, etwas zu unternehmen, sagen Termine ab, weil sie dem Dienst, den sie übernommen haben, Priorität verleihen. Gott wird das segnen. Wir brauchen auch junge Menschen, die begabt sind, und ihre Begabungen einsetzen für das Reich Gottes und nicht nur einfach denken, ich muss Karriere machen und viel Geld verdienen, sondern die bereit sind und sagen, ich werde im Reich Gottes einen Dienst tun und ich werde wissen, dass ich deshalb nie groß reich werde, obwohl ich das vielleicht könnte von meinen Fähigkeiten, aber ich will Gott dienen. Ich weiß mich berufen, dass ich mich rufen lasse von Gott. Fasse zusammen. Arbeit gehört zu unserem Leben. Arbeit würdigt den Menschen. Es ist ein Bestandteil von der Schöpfung, von dem, was Gott gedacht hat, als er uns geschaffen hat. Arbeit knechtet aber Menschen auch. Das ist die Folge der Sünde. Und wir stehen in der Gefahr, der Arbeit einen zu wichtigen Platz zuzugestehen. Und als Christen ist es wichtig, dass wir die richtige Wertschätzung finden, den Wert des Lebens nicht in der Arbeit suchen, sondern erkennen, dass wir in Gott den Wert bekommen. Wir sollen wissen, wir müssen nicht unbedingt die Besten sein, aber wir müssen Menschen sein, die Christus ähnlicher werden. Und es ist wichtig, dass wir dem Reich Gottes Priorität geben. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich dieses Thema nicht ausgeschöpft habe. Man könnte vieles besser und differenzierter sagen. Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen Anstoß gibt, sich über die Einstellung zur Arbeit Gedanken zu machen und, wo es nötig ist, Korrekturen einzuleiten. Wir sollten dankbar sein, wenn wir Arbeit haben, egal ob es eine Arbeit ist, die in der Welt hohes Ansehen genießt oder ob es eine Arbeit ist, die nicht besonders attraktiv erscheint. Entscheidend ist, dass wir, wenn es möglich ist, der Arbeit nachgehen und uns nicht im Müßiggang üben, sondern arbeiten, weil das sonst nicht gut ist für unsere Seele. Und lassen wir uns über allem arbeiten, über allem harten Arbeiten, das Wort Jesu immer wieder zu uns sprechen. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Amen. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns geschaffen hast, als Menschen, denen du eine Aufgabe übertragen hast. Die Aufgabe, die Erde zu verwalten. Die Aufgabe, dass wir für unser Lebensunterhalt aufkommen sollen, die Erde bewirtschaften. Du siehst, was daraus geworden ist. Du siehst, wie wir in unserer Kultur so eingespannt sind in diesen Arbeitsprozess, der uns die Kräfte oft raubt. Und hilf uns, die Prioritäten richtig zu setzen, dass wir dein Reich nicht vergessen, sondern danach trachten, überlegen, was dir dient. Und dann wirst du auch für alles andere sorgen, auch im beruflichen Alltag. Danke, dass du alles gut gemacht hast. Sehr gut. Amen.